Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden drei Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen. Fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Noch in derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Rasp und Enslin das Leben genommen. Irmgard Möller verletzte sich bei einem Selbstmordversuch schwer.
1977. Ein sehr ereignisreiches Jahr. Ja, was ist da alles passiert? Zum Beispiel, Elvis Presley ist gestorben. Ich wurde geboren.
Das Wichtigste.
Dankeschön. Aber etwas anderes ist auch noch passiert. Es sei noch erwähnt, mein Lieblingssong von Jerry Reed, der rausgekommen ist und The Bandit heißt, kann ich jedem empfehlen, ein schöner Country-Song. Aber was noch passiert ist und in die Reihe des tiefen Staats von Kompakt passt, ist die Todesnacht von Stammheim. Die hängt ausschließlich zusammen mit der Entführung der Landshut, die ja auch glücklicherweise positiv geendet ist. Alle Geiseln wurden befreit, die bis zu dem Zeitpunkt noch lebten, von der grandiosen GSG 9. Alle Terroristen wurden neutralisiert.
Das heißt getötet.
Aber das hatten wir in der letzten Folge schon erwähnt. Die Nachricht lautete ja eigentlich, es gab keine Toten. Schleyer wurde ermordet. Das hatten wir auch besprochen letzte Mal. Auch da mal den Unterschied zwischen Tötung und Ermordung. Ist ja vielleicht auch nicht uninteressant, denn heute in den Medien, wenn es einige Vorfälle gibt oder viele Vorfälle, ist ja oft von Tötung die Rede, von dem getöteten Opfer, was in meinen Augen falsch ist, denn meistens ist es eine brutale Ermordung. Also der Unterschied zwischen Tötung und Ermordung ist so eine Sache. Wir können hier eindeutig von Ermordung sprechen. Bei der GSG 9 natürlich nicht. Und da kann man sich jetzt noch viel drüber unterhalten, wie der Fachjargon da bei der Polizei ist. Also es geht um die Todesnacht von Stammheim.
18. Oktober 1977. Eine Nacht, in der viel passiert ist. Am Abend wird die Lufthansa-Maschine Landshut von der GSG 9 gestürmt und die Geiselnehmer getötet auf dem Flugplatz von Mogadischu. Wenig später die Todesnacht von Stammheim. Drei der vier Top-Terroristen der RAF werden in ihren Zellen tot aufgefunden, nämlich Andreas Bader zusammen mit Ulrike Meinhof, der Gründer der RAF, Jan-Karl Raspe, Gudrun Enslin, und die vierte Person, die eine Rolle spielt in dieser Nacht, ist Irmgard Möller. Sie wird nicht getötet, aber hat schwere Stichverletzungen und wird in ihrem Blute liegend von den Beamten in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim aufgefunden. In derselben Nacht vermutlich auch oder am nächsten Morgen die Ermordung von Hans-Martin Schleyer. Wir haben ein großes Interesse in der Öffentlichkeit damals gehabt an diesen Vorgängen. Und dieses Interesse ist wieder aufgeflammt. Vor einigen Jahren gab es einen Tatort, ARD-Tatort, gedreht von dem bekannten linken Regisseur Dominik Graf, der mit sehr vielen dokumentarischen Anleihen diese Nacht nachgestellt hat und der Theorie Nahrung gab, die es auch damals schon im RAF und linksextremen Bereich gab, dass diese Gefangenen nicht Selbstmord begangen haben, sondern ermordet wurden. Aus deiner Sicht, was könnte da dran sein?
Wenn man ein paar Indizien kennt oder die Hauptindizien, dann finde ich, spricht eigentlich das meiste gegen die These von Selbstmord. Also für mich vom Bauchgefühl her ist diese Art der Stichverletzung bei der
Irmgard Möller,
ja, die überlebt hat, ungewöhnlich, dass man sich so umbringt selber. Hat ja auch dann nicht funktioniert, aber das ist ja noch was anderes. Alleine diese Methode und
vor allem für eine Frau. Ja.
Für eine Frau. Finde ich trotzdem ungewöhnlich, die Sache mit der Waffe. Da gibt es ja das Indiz, das gegen Selbstmord spricht, weil ja die Waffe so lang war. Ich glaube, 18 Zentimeter lang.
Das war die Waffe, mit der sich Andreas Bader in den Hinterkopf geschossen haben soll.
Genau.
Die Waffe 18 Zentimeter und man braucht schon so Affenarme, um die dann im Hinterkopf anzusetzen.
Ist auch irgendwie sehr verkrampft. Ich denke, wenn man zu solchen Terroristen gehört, kennt man sich auch mit Mordmethoden sehr gut aus. Und ich glaube, das hat sich ja auch schon rumgesprochen, dass man sich ja sowieso nicht mal in die Schläfe schießt, sondern eigentlich in den Mund.
Ganz genau.
Aber in den Hinterkopf, wie gesagt, mit so einer langen Waffe ist auch noch mal irgendwie ungewöhnlich. Und dann gab es ja die Sache noch mit der Erhängung.
Das war die Gudrun Enslin.
Ja, da wurde sie wohl sehr spät erst abgenommen.
Nach Stunden.
Und dann wurde so ein bestimmter Test.
Histamintest.
Nicht durchgeführt, der eigentlich immer dann gemacht wird, um Selbstmord nachzuweisen. Fragt man sich eben, warum wurde das nicht gemacht? Das ist doch auch sehr komisch. Diese ganze Sache mit den Selbstmorden ist also von diesen Tathergängen irgendwie ungewöhnlich. Und dann hat ja auch noch die Überlebende auch selbst ausgesagt, dass keiner die Absicht hatte, sich selbst umzubringen. Warum sollte sie das leugnen?
Umbringen mit Pistolen wie bei Andreas Bader, woher kommt die Pistole? Ja, diese RAF-Leute saßen ja im Hochsicherheitstrakt von Stuttgart-Stammheim. Und in der Öffentlichkeit wurde damals der Eindruck erweckt, in den Leitmedien, die Anwälte könnten die Waffen reingeschmuggelt haben und dann hätten die Gefangenen sie sozusagen in den Wänden versteckt. Aber wir haben Aussagen im Prozess dann gehabt, wo Justizvollzugsbeamte gesagt haben, alles, was da an Anwälten reinging, wurde genau kontrolliert. Es wurden zum Beispiel auch die Handakten aufgemacht und durchgeblättert, damit da nicht irgendwas reingeschoben worden ist, zum Beispiel eine Waffe. Ja. Und das ist ein ganz großes Rätsel, wie die Waffe beispielsweise bei Andreas Bader da reingekommen ist. Das sind schon schwere Indizien, aber es gibt ja auch gegenteilige Indizien, dass es kein Mord war. Für mich das stärkste Indiz, also wenn der Staat oder ein Geheimdienst oder auch der tiefe Staat jemanden umbringen will, dann macht er es doch perfekt und lässt nicht eine am Leben, in dem Fall Irmgard Müller. Das ist unprofessionell.
Ja, das ist wirklich auch sehr merkwürdig. Vielleicht war es ja auch etwas unprofessionell und derjenige, welcher hat nicht so viel Professionalität gehabt, aus welchen Motiven auch immer, also keine Schuld beim Staat direkt, könnte ich mir nicht vorstellen. Also das ist ja jetzt die nächste These, also dieser Suizid unter staatlicher Aufsicht. Eine interessante Formulierung.
Also das wäre sozusagen der dritte Ansatz. Wir haben die Mordthese, wir haben die Selbstmordthese und jetzt haben wir die These Suizid unter staatlicher Aufsicht. Was würde das bedeuten?
Dass der Staat vertreten von den Gefängniswärtern, von den Beamten im Gefängnis, dass der Staat davon wusste. Sie wurden ja wohl abgehört, haben Gespräche abgehört, haben das also gewusst und extra geschehen lassen, um die lästigen Terroristen auf diese Weise bequem loszuwerden. Aber ich finde das für unsere BRD mit allen Problemen, was wir da mit der BRD haben, unvorstellbar. Ich kann mir das
jedenfalls damals.
Es gibt keine vergleichbaren Fälle. So weit reicht meine Verschwörungsaffinität jetzt. Ich habe auch keine, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es dann wieder mit dem tiefen Staat zusammenhängt, dass Geheimdienste im Spiel sind, irgendwelche VS-Leute wieder. Da gibt es ja so viel Verstrickung und Kontakte zu Terroristen, vielleicht auch ausländische Geheimdienste, ist doch alles möglich, die RAF. Terroristen haben mit den palästinensischen Terroristen zusammen
bei der Entführung der Landshut.
Der Landshut, und das trifft ja dann auch auf die Insassen zu, dass sie ihn ja gut geheißen haben. Die wussten ja davon. Also zumindest gibt es doch all diese Zusammenhänge und das wiederum da machen sie sich ja auch Feinde bei Israelis, beim
also bei Mossad. Genau. Es gibt zwei interessante Ansätze. Also zum einen, was du sagst, man kann sich das nicht vorstellen, dass der Staat selber das macht. Es gab ja damals diesen Krisenstab, der während der Schleyer-Entführung gebildet wurde und wo alle Parteispitzen drin waren und alle Sicherheitsbehörden. Und da wurden Modelle durchgespielt, wie man mit der zugespitzten Situation umgeht. Und da wurde durchaus der Vorschlag geäußert, Todesstrafe, obwohl es nicht im Grundgesetz steht. Mhm. Allerdings, nach dem, was man weiß, wurde dieser Vorschlag abgelehnt. Mhm. Was auch eine Theorie ist, ein Beamter der Stammheimer Anstalt hat ausgesagt, dass er in der Todesnacht von seinem Posten abgezogen wurde. Also der hat dann auch die Monitorüberwachung. Das heißt, eine gewisse Zeit war der Trakt sozusagen frei zugänglich, ohne dass die normalen Beamten die Kontrolle gehabt hätten. Das nährt natürlich Spekulationen, dass in der Zeit jemand von außen reinging, der vielleicht nicht BND oder Verfassungsschutz oder MAD oder was immer sonst offizielles war, sondern tiefer Staat, Schurkenelemente im Geheimdienst, die auf eigene Rechnung gearbeitet haben, vielleicht im Zusammenhang mit auch ausländischen Diensten. Stichwort Mossad ist ja schon gefallen. Eine Sache, die ist auch nicht ganz aufgeklärt, obwohl ich die Theorie etwas zu wild finde. Bei der Untersuchung der Leichen wurde kriminaltechnisch festgestellt, dass es bei Andreas Bader an den Schuhsohlen Sand gab. Jetzt so ein Betonbau hat natürlich keinen Sand. Woher kommt der? Und die hatten meines Wissens auch keinen Hofgang. Und da haben jetzt sehr abenteuerlustige Theoretiker daraus die Idee entwickelt, dass Bader in der Nacht vorher ausgeflogen wurde nach Mogadischu, wo die entführte Landshutmaschine stand und vorgetäuscht wurde durch Herzeigen sozusagen von Bader, dass man auf die Forderung der Entführer der Landshut eingeht. Und dadurch gelang auch die Überwältigung dieser Entführer leichter, weil man sie getäuscht hat, und dann hat man Bader gleich miterledigt. Ich finde es eine interessante Theorie, aber ich kann es mir auch nicht recht vorstellen. Ich kann mir auch nicht recht vorstellen, wie man Andreas Bader den Entführern der Landshut hätte präsentieren sollen, sodass die sofort ihre Waffen niederlegen oder sowas. Ja, das erscheint mir nicht plausibel, aber jedenfalls kriminaltechnisch sind da viele Spuren noch lose Enden.
Von dieser Sache habe ich noch nie gehört. Das kommt für mich total überraschend. Ist ja sehr mysteriös mit dem Sand. Ich kann mir jetzt auch nicht erklären, wo der daherkommt. Aber das allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich denke, das hätten schon sehr viele mitbekommen. Und warum sollte dann, wenn man so eine Strategie macht, der Staat das verheimlichen? Das ist ja auch ein Joker, den man dann einsetzt. Warum wäre das dann nicht bekannt geworden? Also es gibt so viele Mitwisser und es ist ja auch nichts, was man verheimlichen muss. Von daher finde ich ein bisschen unlogisch oder auch, wie du sagst, zu wild. Das glaube ich auch nicht. Jetzt nochmal zu der Sache mit dem unter staatlicher Aufsicht, auch selbst wenn es ein Mord gewesen ist und die abgehört wurden, dann wäre das ja auch aufgefallen. Dann hätten die das ja auch mitbekommen, die da abhorchen. Bei einem Selbstmord dann genauso, also wenn da Schüsse fallen und genauso, wenn es Mord gewesen wäre, weil dann hätte man ja noch weitere Schritte gehört, Stimmen, dann wäre ja ein ganz anderer Ablauf gewesen. Und dann ist die Frage, warum das nicht nach außen gedrungen ist oder warum das dann nicht verheimlicht wurde. Stefan Aust, habt ihr im Artikel mal geschrieben, geht von Verschlusssachen aus, von Tonbändern. Also das ist ja auch merkwürdig.
Ja, also Stefan Aust ist schon ein interessanter Journalist. Der war ja früher Chef von Spiegel TV, hat sich sowohl um die RAF-Sache gekümmert, als auch später um die NSU-Sache sozusagen. Er hat dasselbe gemacht, was wir auch machen. Ja. Und er ist also kein Verschwörungstheoretiker. Und wenn er sagt, das sind Tonbänder aus der Überwachung der Zellen unter Verschluss, ist es für mich schon ein Indiz, dass da die Sache stinkt.
Ja.
Der große Punkt ist natürlich, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dieser mysteriösen Todesnacht? Wir beide sind der Gegner des Terrorismus. Diese Terroristen haben sehr viele Menschen auf dem Gewissen, ist eine blutrünstige Bande. Man könnte ja auch sagen, okay, vergessen wir diese Todesnacht, Hauptsache sie sind eliminiert. Die Gefahr ist fürs Erste beseitigt gewesen, also was soll's?
Ja, denn ich bin ja auch kein Journalist, ich bin ein Privatmensch und all diese Fälle sind ungelöst und deswegen sind sie sehr spannend. Also die Fälle, die wir besprochen haben und weiter andere, die wir besprechen werden, sind deshalb spannend, weil es keine Klärung eben gibt. Es lässt viel Raum zu Spekulationen übrig. Ihr habt ja das Thema euch ausgesucht, der tiefe Staat. Das passt ja hier auch wieder, weil man fragt sich, was nun wirklich passiert ist.
Wer sind die Akteure?
Ja, und dann noch sei dazu gesagt, was mich angeht, ich habe ja auch nicht die Motivation, den Staat anzuklagen. Meine Motivation, die jetzt vielleicht von linken Seiten kommt oder von Grünen, ich glaube, dass die ja dann die Mordnacht oder nee, die Todesnacht von Stammheim aufklären wollen, weil sie eher den Staat kritisieren, dass wenn sie den Suizid unter Aufsicht geleistet hätten, dann ist das natürlich illegal und das ist natürlich auch verurteilungswürdig. Wenn die BRD sowas gemacht hätte, wäre ich jetzt die Letzte, die in Tränen ausbricht, sondern ich würde sagen, na, das ist ja ziemlich apart.
Also es ist aus journalistischer Sicht ganz wichtig festzustellen, dass alle diese Mordfälle, die wir jetzt behandeln in dieser Serie, nicht deswegen untersucht werden, um irgendjemand reinzuwaschen. Also, wenn ich die Todesnacht von Stammheim untersuche, dann aus journalistischem und kriminalistischem Interesse, nicht aus Sympathie für die RAF. Wenn wir später untersuchen werden, die angeblichen Selbstmorde der NSU-Leute Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in ihrem Karawan in Eisenach am 4. November 2011, dann untersuchen wir das ja auch nicht, weil wir irgendwelche Sympathien mit diesen Nazis hätten oder im Fall, den wir jetzt nicht hier behandeln, der aber in Kompakt auch schon eine Rolle gespielt hat, wenn wir die Anschläge des 11. September behandeln und die Widersprüche, die es dabei gab, dann weiß Gott nicht, aus irgendwelcher Sympathie für Osama bin Laden und seinen Mordgesellen, sondern wir gehen da ohne politische Voreingenommenheit ran, wie ich schon sagte, rein kriminaltechnisch, weil wir die Sache aufklären wollen. Und es ist sehr viel rätselhaft bei der Todesnacht von Stammheim. Es kann sein, ich neige der These zu, dass es Elemente aus dem tiefen Staat in Verbindung mit ausländischen Geheimdiensten waren, die an der offiziellen Politik der Bundesregierung von Bundeskanzler Helmut Schmidt vorbei eine Liquidierungsaktion durchgezogen haben. Kann sein. Aber man soll auch nicht ausschließen, dass die RAF-Leute diese Widersprüche absichtlich konstruiert haben. Sie haben sich umgebracht, aber haben dann Spuren gelegt, die glauben machen, es war Mord. Etwa Andreas Bader, die Waffe war 18 cm lang, die Mündung geht zum Hinterkopf. Es ist kompliziert für einen, der keine Affenarme hat, aber trotzdem hätte er es irgendwie hinbekommen können, um die Spur zu legen. Und deswegen hat auch Irmgard Möller gesagt, wir wollten uns nie zum Selbstmord verabreden, aber das kann auch Teil der Vertuschungsaktion der Gefallenen gewesen sein. Und was ich auch noch hinzufügen will, uns geht es ja auch immer um die Gegenwart, welche Rolle haben eigentlich die RAF-Anwälte gespielt? Otto Schily und Hans-Christian Ströbele. Diese Leute sind ja heute noch aktiv, also Schily nicht mehr in der ersten Reihe, aber er hat ja auch dann als Innenminister einen relativ guten Job gemacht, das soll man nicht verheimlichen. Da würde man sich doch wünschen, dass auch diese Leute mehr Auskunft geben. Andererseits will ich auch an einen schönen Ausspruch erinnern von damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, der gesagt haben, alle Arten des Terrorismus sind abscheulich, aber sie werden noch übertroffen vom Staatsterrorismus. Was hat der Mann damit gemeint?
Ja, das ist ja auch sehr vielsagend.
Ja. Wir werden diese kriminalistische Herangehensweise zur Aufklärung schwerer Verbrechen ohne politische Sympathie für die Täter schon bei unserer nächsten Sendung wieder aufgreifen, nämlich beim Attentat auf das Oktoberfest im Jahre 1980, was ja keine Linksextremen, keine RAF gewesen sein soll, sondern Rechtsradikale. Bleiben Sie am Ball. In Kürze hören wir uns wieder. Vielen Dank.
Dankeschön.